Ja, über Gott reden mit meinem muslimischen Freund. Herzlichen Dank für dieses inspirierende Thema, das ich für diese Predigt jetzt erhalten habe. Und es bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als Christen reden wir am Ende mit unserem Freund über Christus. Weil Jesus in unserem Glauben die zentrale Stellung einnimmt. Und das wissen Muslime, die wissen das. Wir müssen das gar nicht erst irgendwie rechtfertigen. Die wissen das. Und deshalb werden wir, wenn es zum Gespräch über Gott kommt, werden wir ganz schnell über Jesus reden müssen. Jesus ist für unsere muslimischen Freunde auch kein Unbekannter. Sie kennen ihn als Isa, als vorletzten Propheten vor Mohammed. Und er wird in 15 Suren des Korans 93 Mal erwähnt. Muss man sich mal klar machen, das ist schon recht häufig. Und nicht nur das, im Koran bekommt Jesus so viel Anerkennung, dass man sich unweigerlich fragen muss, kommt das der biblischen Anerkennung nicht sogar prinzipiell gleich? Ja, es gibt ja zum Beispiel eine Stelle, da heißt es in Sure 19, Vers 34, Qaul al-Haq, das ist das Wort der Wahrheit. Jesus, das Wort der Wahrheit. Wow, ne, denkt man auch nicht so gleich. Ne, es gibt noch eine Stelle, ich habe die mal mitgebracht hier, ein bisschen. Und zwar gibt es in Sure 4, 171, da gibt es eine Stelle, da heißt es, Innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasul Allahi wa kalimatuhu wa qaha illa Maryam wa ruhun minhu. Ja, und das heißt, das ist interessant, das sind vier Sachen drin, die uns interessieren, nämlich einmal, dass hier auch nochmal vom Wort Gottes gesprochen wird, Jesus als Wort Gottes, als Gottesgeist, als Gesandter und eben Sohn der Maria. Ibn Maryam, Sohn der Maria. Das heißt eben auch hier nochmal ein Zugeständnis an, der Mann hat nur eine Mutter, keinen Vater. Und das ist schon eine starke Aussage. Auch hier im Grunde genommen, was ist das? Ein Mensch, der keinen Vater hat, der von Gott geschaffen wurde. Natürlich sagen sie, gezeugt, nicht gezeugt, sondern geschaffen, aber immerhin. Ich meine, das finde ich schon klasse. Ja, das ist eine ganz, hier wird Jesus im Grunde genommen für mich schon mal auf die Seite Gottes gerückt. Das entscheidende Moment, wenn wir von Jesus reden. Er kommt von der Seite Gottes. Also wir danken unseren muslimischen Freunden an der Stelle, dass sie uns hier quasi auch christologisch teilweise auch unterstützen. Es gibt auch Anfragen sicherlich. Das könnte man sicherlich auch noch mal irgendwo vertiefen. Aber heute geht es darum, dass man mal guckt, wo können wir ins Gespräch kommen, wo können wir anknüpfen. Wir haben hier einen starken Moment, an dem wir mitgehen können. Übrigens auch noch interessant, er wird noch als Zeichen Gottes, als Wunderzeichen Gottes bezeichnet. Und zwar heißt das Ayatollah. Und wir kennen das Ayatollah, ja. Das ist so ein Titel im Iran für die geistliche Obrigkeit. Also wir könnten auch heute so ein Thema machen wie Jesus, unser Ayatollah, ja. Also das Wunderzeichen Gottes. Ja, über diesen Mann müssen wir reden. Und vielleicht gelingt es am besten so, dass wir Jesus dabei zuhören, wie Jesus sich selbst ins Gespräch bringt. Und dann hatte ich jetzt vor ein paar Tagen Reinhard angerufen und habe gesagt, Mensch, hier, ich habe einen Text, nämlich Johannes 4. Da sagt er, den haben wir gerade gehabt. Aber das ist genau die Stelle, wo Jesus sich selbst bei der Frau am Brunnen ins Gespräch bringt. Und da steckt so viel drin, dass wir das heute nochmal machen. Und ich glaube nicht, dass wir uns langweilen, sondern wir, im Gegenteil, ich glaube, es ist gut, dass wir vielleicht von letzter Woche das noch so ein bisschen im Kopf haben, diese Szene, und können das noch sogar tiefer verstehen. Ich lese nochmal diese Stelle im Luthertext, und zwar ab Vers 5, da heißt es, da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Ein erster Gedanke, worüber reden wir oder worüber wir reden müssen mit unseren muslimischen Freunden, das ist Entlastung in der Last des Gesetzes und der Moral. Jesus war gekommen, um zu suchen, was Erneuerung und Entlastung braucht. Und das wird von Anfang an deutlich. Jesus hat, als er zum ersten Mal öffentlich seinen Mund aufmachte in der Synagoge von Nazareth, hat er einen Text zitiert, nämlich aus Jesaja 60, die Verse 1 und 2. Und dort heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Es kommt die Pointe. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und als er das gesagt hatte, wollte man ihn den Abgrund hinunterschubsen, der ganz in der Nähe dieser Synagoge war, weil man es einfach ungeheuerlich fand, dass jemand hier diesen Vers ganz offensichtlich, unmissverständlich auf sich bezog. Er ist der Messias, der gekommen ist, um zu entlasten, ja, Gefangene zu befreien, die unter irgendwelchen Lasten sind, der Begrenztheit Freiheit zu schenken, eine Perspektive. Und sich selbst hier quasi zum Messias zu machen. Wären damals einige Muslime anwesend gewesen, ich meine, das ist natürlich ein Anachronismus, aber stellen wir uns das mal so vor, dann hätten die gesagt, Leute, was wollt ihr? Ne? Also Jesus ist der Messias, wird auch im Koran gesagt, wird erst 600 Jahre später so gesagt, aber das ist auch interessant, ne? Im Koran steht Al-Masih, der Gesalbte. Jesus ist auch da der Gesalbte. Das, was hier die Menschen zur Aufruhr verleitet, das wird quasi im Koran schon vorausgesetzt. Und es ist aber so, er braucht hier keine Hilfe. Jesus braucht keine Hilfe, er braucht keinen Beistand. Er geht, so heißt es dann im Text, mitten durch diese Menschen, die aufgebrachte Menge, einfach hindurch. Und befindet sich jetzt bei dieser Frau am Brunnen. Einer Frau, von der er weiß, dass sie im Leben Lasten tragen muss. Sie ist entehrt. Sie geht mittags zum Brunnen, wenn sonst keiner geht. Besser in der Hitze als unter den Augen der Nachbarn. Das muss sie sich gedacht haben. Und vielleicht staunt sie, auch Jesus war da um diese Mittagszeit und sitzt da. Und nun ist es so, vielleicht für beide, auf jeden Fall auch für Jesus, eine gewagte Sache, allein mit einer Frau zu reden. Das war oder ist nicht nur heute im Orient problematisch, sondern auch damals in dieser Kultur. Und dann noch mit einer, die quasi Schande über sich gebracht hat. Wie weit das öffentlich war, das können wir vielleicht gar nicht genau wissen, aber sie weiß es. Sie ahnt vielleicht, dass es andere auch wissen. Deswegen kommt sie ja um die Mittagszeit. Und als wenn das nicht schon genug Probleme wäre, kommt noch hinzu, dass sie aus Samarien kommt, dass sie Samariterin ist oder Samaritanerin, sagen wir heute. Sie gehört einer anderen Glaubensrichtung an. Genau das ist ja das Thema von heute. Was ist, wenn unser Freund, unsere Freundin oder unser Partner, Partnerin zum jetzt eben in dem Fall Muslima ist oder Muslim? Ja. Und es war so, die Samaritaner hatten einen anderen Kanon als die Juden damals. Nämlich sie hatten gesagt, nur die Tora. Ja. Keine Propheten oder keine Weisheitsliteratur, nur Tora. Das war ihr Kanon. Und damit war natürlich alles, was darüber hinausgeht, problematisch. Zum Beispiel, weil Jerusalem in der Tora nicht erwähnt wird, haben sie gesagt, naja, Jerusalem kann keine große Rolle spielen. Ihr könnt da nicht das Zentrum hinstellen. Ihr könnt den Tempel nicht in Jerusalem hinstellen, den Ort der Anbetung. Lasst ihn mal bitte schön hier auf dem Berg Gerizim. Ja, das ist schon okay. Nicht nach Jerusalem. Und das war einer dieser Knackpunkte, ja. Und es gab Streit. Also es gab da auch in der Geschichte dieser beiden Glaubensrichtungen zum Beispiel so 6 oder 9 nach Christus gab es mal so eine Phase, wo einige Samaritaner, die haben da Menschengebeine auf den Tempelvorplatz gestreut und wollten einfach die Juden provozieren. Ja, solche Sachen. Da kennen wir ja auch Provokation im Religiösen. Ne? Wir machen das mit Karikaturen oder sonst irgendwas. Aber das findet bis heute statt. Also schon damals, nichts Neues. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Muslim, der klagte mir nochmal das Leid auch, dass er das Gefühl hat, seine Religion, obwohl der gar nicht so religiös war, aber irgendwie, dass das irgendwie immer so ein bisschen angegriffen wird, da immer so thematisiert und angegriffen, karikiert wird. Oder dass man so zum potenziellen Terrorismusverdacht immer ausgesetzt ist. Das ist echt eine ganz große Last auch, die diese Menschen mit sich rumtragen. Und Jesus ist gekommen, um nicht noch eins draufzusetzen, sich noch auch noch da reinzumischen, zu streiten, sondern Jesus ist nur gekommen, einfach mal zu sagen, Leute, diese Welt braucht Entlastung. Das ist das Grundthema von Jesus, auch dieses in Jesaja-Evangelium, ja, ich bin gekommen, um zu befreien die Gefangenen und so weiter. Evangelium heißt Entlastung. Das ist für mich das Wort. Wenn ich das übersetzen müsste, Evangelium, dann würde ich sagen, das Wort Entlastung ist das Wort, was das eigentlich beinhaltet. Jetzt werden einige sagen vielleicht, naja, aber Jesus, da ist doch auch nicht nur der Liebe Entlastende gewesen, der war da auch ganz schön, ja, der hat doch auch mal ne, so die Pharisäer als Schlangen und Otternbrut bezeichnet, ne, das ist ja auch nicht so nett. Ne. Aber warum hat er das gemacht? Und da würde ich sagen, guck mal doch mal hin. Das hat er nur deswegen gemacht, weil er gesehen hat, diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer, die belasten die Gläubigen. Die legen immer noch einen drauf und habt ihr gemacht und seht, na, müsst ihr noch und so weiter. Jesus war allergisch gegen Lastenauflader, möchte ich mal so sagen. Menschen, die anderen noch mehr zumuteten, als ohnehin schon zugemutet wurde durch das Gesetz. Noch einen drauf. Nein, Jesus war genau gekommen, um zu sagen, nein, ihr braucht Entlastung. Deswegen diese harte Sprache. Also das Gegenteil seiner Botschaft ist, er ist gekommen, zu entlasten. Das war unsere Botschaft auch im Orient. Ich weiß gar nicht, wie oft dieser Vers aus dem aus Matthäus 11, 28 auf Arabisch: Ta'alu ilayya ya jami'al muta'ibin wa thaqil ahmal wa ana urihukum. Und das heißt auf Deutsch: Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das war unser Satz, den wir auch im Krankenhaus oft gebraucht haben, um diesen Kranken zu begegnen, die nicht nur krank waren, körperlich, die auch sonstige Lasten noch mit sich herumschleppten. Wie gesagt, wer entlastet, bekommt Probleme mit denen, die Lasten bereithalten. Die Pharisäer, das Gesetz an sich ist eine Last. Und egal, ob das BGB ist oder Tora oder Scharia, Gesetze sind immer problematisch. Sie müssen schon auch irgendwo sein, aber sie sind problematisch. Sie sind eine Last. Jesus ist gekommen, zu entlasten, zu erneuern, zu heilen, zu erfüllen. Darüber müssen wir reden. Und dazu werden wir einladen, und das wird einer unserer Themen sein, mit unseren muslimischen Freunden. Das Zweite: Entlastung durch den Geist und die Wahrheit. Was ja diese Frau im Grunde genommen erlebt, ist einfach Wahrheit. Es ist, wie es ist. Ihr wird die Wahrheit mitgeteilt, und dann sagt sie selber, also diese Beziehungsgeschichte zu diesen Männern, und dann sagt sie daraufhin: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Das ist eine Sache, dass sie das ihr eben so zugesteht. Sie merkt, aha, das ist schon jemand, der sieht mehr. Und dann wechselt sie das Thema und sagt: Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man sich jetzt irgendwie theologisch ereifern könnte. Ne? Gut, sie als Frau, vielleicht war sie jetzt, weiß nicht, wie viel Bildung sie jetzt mitbrachte in der Sache, Kompetenz auch. Jesus war ja Rabbi, also die hätten sich jetzt hier in so einem Fachvortrag verquicken können über Orte der Anbetung oder die Wahrheit des wahren Ortes oder was auch immer. Das ist ja auch bei uns manchmal dann der Fall. Ne? Die Frage, wo ist der wahre Ort? Ist es Jerusalem? Ist es Garizim? Ist es Mekka? Ja? Oder ist es vielleicht Rom? Oder vielleicht gibt es noch andere Orte? Und wir fragen nicht nur, wo ist der rechte Ort, sondern wir fragen vielleicht auch noch, wie soll man richtig beten? Ne? Einmal, zweimal, fünfmal im Stehen, im Knien, im Liegen oder was auch immer. Also wir könnten so viele Fragen an diese Praxis herantragen und uns da auseinanderdividieren oder verschiedene Kreise aufmachen, die irgendwas als verbindlich dann proklamieren. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und im Islam wie im Mönchtum gibt es Gebetszeiten. Und ich fragte vor einiger Zeit einen alten koptischen Bischof, der zurzeit in Brenkhausen bei Höxter im Kloster seine letzten Tage zubringt, wie oft er denn am Tag bete. Ich wollte einfach mal wissen, was ist denn die orthodoxe Gebetspraxis? Und ich fragte so, Intu bitsali kem mara fi yom? Und er antwortete entspannt in seiner Schwachheit: Kullahin. Ne? Also alle Zeit. Ja. Ja, damit war die, obwohl die haben Gebetszeiten, ne? Irgendwas, die haben da auch, irgendwie haben die auch, aber das war Geist Jesu oder Geist des Paulus in dem Fall. Also eine Entlastung. Also man muss jetzt nicht da auf die Uhr gucken jetzt und, ne? Kulachin. Die Frage des Wie bestand hier gar nicht. Und das entspricht auch wirklich dem Geist Jesu. Und er sagt ja dann auch auf diese Frage des Wo: Wir werden weder auf diesem Berge noch in Jerusalem anbeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Das ist auch so eine Entlastung. Weg von dem Ort. Wie oft sind diese Dinge Streitpunkte? Und mit diesem Satz könnten wir den ganzen Konflikt um den Tempelberg von einem Tag auf dem anderen beenden. Der Nahostkonflikt wäre gelöst. Es gäbe mit Jesus, wenn wir ihn an der Stelle ernst nehmen würden, eine große Entlastung für diese Welt. Ja? Denn es geht nur um dieses Stück Tempelberg, der Ort der Anbetung, darum geht's. Und Jesus sagt: Nö, das ist, wir müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist Entlastung. Drittens: Jesus erkennen als der, der er ist. Jesus war Jude. Das vergisst man manchmal. Er war nicht gekommen, um das Christentum einzuführen. Es besteht daher auch kein Grund, ein Christentum welcher Art auch immer zu verteidigen, nämlich in der dogmatischen Art und Weise. Müssen wir jetzt nicht irgendwie irgendeine Konfession irgendwie hochhalten. Also ich weiß selber manchmal nicht, wer ich bin. Ne? Ich komme ja so aus dem Katholischen bis zum 25. Lebensjahr und ich fand es immer gut. Ich habe da keine Probleme mit gehabt. Ich habe halt so viele evangelische Freunde gehabt, bin evangelisch geworden, weil ich einfach da eine Arbeitsstelle hatte. Ja? Ich kann ja nicht als, es wäre komisch. Ja? Und weiß aber manchmal auch nicht genau, wer bin ich eigentlich. Ja? Also, und will nur sagen, dass mich das hier entlastet. Es entlastet mich in dieser Frage. Und es gilt, einen Christus zu bezeugen und ihm nachzufolgen, der eben Entlastung für diese Welt gebracht hat. Seine größte Entlastung war die, für Gerechtigkeit und Ausgleich vor diesem ewigen Gesetz zu sorgen. Ein Gesetz, was uns manches aufzeigt, etwas, wo wir vielleicht Schmerzen zufügen, wo wir Dinge überschreiten. Und er ist gekommen für die Schmerzen dieser Welt. Verlassenheit für die Verlassenheit in dieser Welt und Blut für das vergossene Blut in dieser Welt. Und diesen Ausgleich zu schaffen, das tat er am Kreuz. Mit Jesus bin ich raus aus dem Gerichtssaal Gottes. Das ist die Botschaft der Entlastung. Das ist die gute Nachricht für diese Welt. Man fragt sich ja manchmal, was ist das Gute an einem Evangelium? Es ist die Entlastung. Das ist das Gute. Ich kenne etliche interkonfessionelle Ehen zwischen Christen und Muslimen, die zunächst so begonnen haben, dass man die Religion vollkommen ausblenden konnte. Ne, man lernt sich kennen. Ich kenne also eine ganze Reihe. Ägypten ist ja ein touristisches Land, da kommen also viele Menschen hin und da lernt man dann auch den Partner möglicherweise kennen und das ist auch eine wunderbare Welt und viele Ehen fangen dort an unter dem Gesichtspunkt einfach des Menschlichen, dass man sich mag und schätzen lernt, heiratet und die meisten Ägypter sind ja nun Muslime und die meisten Deutsche sind nicht Muslime, also gibt es dann eben so eine interkonfessionelle Geschichte am Ende. Das macht am Anfang oft nichts, aber dann, wenn Kinder da sind oder wenn andere Fragen kommen, Herausforderungen, dann wird das auf einmal ganz spannend. Ne? Wie ist denn das eigentlich mit unseren Kindern? Und da vielleicht wird der eine entdeckt auf einmal, Mensch, ich bin hier in einer ganz anderen Kultur. Man entdeckt seine eigene Kultur bei der in der fremden Kultur sein, ja, und macht sich dann auf den Weg und versucht, Halt auch zu finden. Ne? Und dann merkt der eine, der andere verändert sich und da muss man sich vielleicht auch nochmal irgendwie neu finden. Ja? Und da entstehen viele, viele Fragen. Wie ist das? Wie können wir zusammen leben, klarkommen? Und ja, es kommt dann auch manchmal wirklich zum Konflikt. Ich sag mal so, jede Ehe hat ja sowieso schon Konflikte. Und dann, wenn man in so einer interkonfessionellen Beziehung ist, dann wird das nochmal problematisiert durch die verschiedene Kultur und Religion. Manchmal entsteht da so ein Nebenschauplatz, da kämpft man auf einmal auf so einer kulturellen Ebene oder religiösen Ebene, hat aber einen ganz anderen Konflikt. Ja, auch das ist manchmal. Was ich aber damit sagen will, ist, in der Frage des Glaubens, denn wir wollen ja als Christen die Sache nicht verschärfen. Ja? Und wie oft wird sie verschärft? Ich kenne also eine ganze Reihe Beziehungen, wo das noch überhöht wird, verschärft wird, wo jeweils die Partner sich immer näher noch an ihre Religion anlehnen wollen und das noch schwieriger wird. Aber ich finde, als Christen haben wir da eine Chance, nämlich im Sinne Jesu zu sagen, ich möchte hier nicht Recht haben, sondern ich möchte entlasten. Ja? Und es gibt gerade, also wenn man jetzt mal von unserer Perspektive hier in Deutschland ausgeht, wirklich einen Entlastungsauftrag. Denn der Partner hier im fremden Land begegnet so vielen Problemen, ja, und dann wird das Eheproblem auch noch aufgesetzt. Das kann manchmal so viel werden, und ich kenne da also einige Fälle, wo ich dann denke, ey, ich soll eigentlich manchmal für diesen christlichen Partner sprechen, merke aber, ich muss für den muslimischen Part reden, ja. Versteht ihr, was ich meine? Ich sehe auf einmal so viele Probleme da, dieses Alleinsein. Familie ist in Ägypten zum Beispiel oder in Jordanien. Die Sprachkompetenz ist nicht da, das sich ausdrücken können, das ist ein großer Frustpotenzial und so weiter, könnte man viel erzählen. Was ich sagen will ist, wir als Christen sollten schauen, wo können wir entlasten, dass wir die Last auch des anderen wahrnehmen, auch unseres muslimischen Mitbürgers. über Gott reden mit meinem muslimischen Freund. Es wird wirklich immer um Jesus gehen, um die Frage, wer ist Jesus? Da ist ja immer diese Frage, ja, wie weit ist Jesus auf Gottes Seite? Ja? Da kommen wir auch ganz schnell in die Kirchengeschichte rein, in diese dogmatischen Kämpfe. Wir müssen da nicht rein. Ich glaube, wir können einfach Jesus selber reden lassen, als der, der er ist. Und wie ich das am Anfang ja auch schon gesagt habe, wir finden selbst im Koran solche wunderbaren christologischen Momente, die man aufgreifen kann. Wer ist Jesus? Die Bibel gibt Antwort an ganz bestimmten Fragen und daran sollte man sich orientieren. Und hier ist die Frage, wie bekommt eine Frau Entlastung? Und welche Rolle spielt Jesus dabei? Und Jesus kommt mit dem, der er ist, zum Ziel. Wir müssen uns da keine Sorgen machen. Wir müssen ihn auch nicht verteidigen. Und das ist auch wieder das Entspannte. Ja, auch wir müssen entlastet werden. Wir müssen entlastet werden in der Frage, wie wir uns vor Muslimen verhalten oder aufstellen oder wie wir ihnen begegnen. Ja? Dass wir nicht das irgendwie, ich glaube, für viele Mitmenschen, auch hier in Deutschland ist es so, Muslime kommen und man denkt so, oh, das ist alles schwierig. Muss es nicht. Weil Jesus kann damit umgehen. Und das ist hier gerade auch hier bei dieser samaritischen oder samaritanischen Frau exemplarisch der Fall. Die Frau am Brunnen fragt ihn, ne? Die denkt, ja, so wie er auftritt, fragt sie ihn, bist du mehr als Jakob? Ja. Wow. Sie kennt Jakob natürlich aus der Tora. Jetzt kommt da jemand, bist du mehr? Also sie kann nicht fragen, bist du mehr als Jesaja? Die kennt sie nicht. Also Jakob. Ne? Übertragen auf heute würde man sagen, wenn wir einer Muslima begegnen oder einem Muslim, der würde vielleicht fragen, sag mal, Jesus, ist das mehr als Mohammed oder was? Ja? Und dann kommen wir vielleicht schon wieder in so eine Fragestellung rein, müssen wir das jetzt verteidigen? Hier, Jesus, der geht einfach zum nächsten Thema weiter. Der gibt keine Antwort drauf. Ja? Ist manchmal gut, man muss nicht alles kommentieren. Man muss nicht auf alles eine Antwort geben. Und Jesus wartet einfach. Und die Frau später gibt selbst eine Antwort. Sie sagt ja zunächst, dass er Prophet sei. Und sie bekennt ihre Erwartung nach diesem verheißenen Messias. Und wir werden unserem muslimischen Freund ebenfalls die Antwort überlassen müssen an bestimmten Stellen. Und zwar immer dann, wenn wir ihm Entlastung angeboten haben. Immer dann, und das hoffen wir, dass er selber Entlastung erfährt durch uns, durch unsere Botschaft von Christus, der auch Muslime entlastet. Ich war zum Beispiel, ich hatte ja in Oberägypten das Vorrecht, eine kleine Andachtsgruppe zu haben in einer kleinen Klinik. Und da waren auch immer zwei Muslime dabei. Die waren freiwillig da. Und ich habe die natürlich in ihrem Kontext entlastet. Aber es war Christus, den ich da verkündigt habe. Und die sind gerne gekommen. Die haben diese Botschaft gerne aufgenommen. Und was sie daraus machen, muss ich ihnen überlassen. Aber sie kamen. Sie haben diese Geschichten gehört. Sie wurden in ihrer Kultur entlastet. Und Jesus ist ihnen groß geworden. Darauf kommt es an. Das kann natürlich dazu führen, dass sie so begeistert sind und sagen, ja, das ist mein Ding. Jesus ist mein Ding. Ja, da muss man auch Zeit und Raum geben. Und so war das hier bei dieser Frau auch. Sie hat ihre Zeit bekommen, es gab ein ausführliches Gespräch und ihr wird Jesus immer wichtiger. Sie ist begeistert von ihm. Und genauso werden wir dem Muslimen Raum geben, dass er vielleicht sagen kann, dieser Al-Masih Isa ibn Maryam im Koran, dass wir das für ihn bestätigen können, nämlich Jesus als Messias. So bestätigen können, wie es Jesus für die Frau am Brunnen getan hat, der zum Schluss sagte, nachdem sie sagte, sie glaubt an den Messias, dann sagte er zum Schluss, ich bin's, der mit dir redet. Amen.